Detektor FM.
Es ist mal wieder Zeit in dieser Sendung und in diesem Podcast nicht nur über Fahrräder zu sprechen, sondern auch über das, was man mit ihnen macht. Ausfahrt des Monats haben wir diese kleine, aber feine Serie getauft und wir sprechen in jeder Sendung mit einer Hörerin oder einem Hörer über ganz persönliche, alltägliche, außergewöhnliche oder vielleicht auch herrlich normale Erlebnisse auf dem Rad.
Ganz normal und durchschnittlich scheint uns das nicht zu sein, was Johanna vor kurzem unternommen hat. Sie hat mit einer Freundin als Team am Transcontinental Race teilgenommen und ist von Gerardsbergen in Belgien bis nach Meteora in Griechenland gefahren. Das alles nicht mal auf direktem Weg und trotzdem beeindruckend schnell. Wir müssen drüber sprechen. Hallo Johanna.
Hallo, ja, schön, dass ich darüber erzählen darf bei euch.
Ja, wir freuen uns auch, dass du das tust. Und am Anfang müssen wir erstmal die Frage klären, was ist dieses Transcontinental Race für ein Rennen und was sind denn in diesem Sommer so die Eckdaten gewesen?
Ja, das Transcontinental Race ist schon, wie der Name schon sagt, ein Race, das einmal quer durch Europa geht, mit Start in Gerardsbergen und Ziel in Meteora. Und dazwischen, zwischen Start und Ziel, sind vier sogenannte Control Points. Und die muss man anfahren. Das ist im Grunde ein Etikett in groß, für alle, die Etiketts kennen. Genau, und man hat also vier Control Points, die man bekommt von der Organisation. Und dann plant man seine Strecke von Control Point zu Control Point und hat am Ende ungefähr 4000 Kilometer auf dem Tacho, wenn man es denn zu Ende fährt.
Was waren denn das für Control Points? Also wahrscheinlich nicht Moskau und Lissabon.
Nee, genau. Also wir sind als erstes nach Österreich gefahren. Der Control Point kam so nach 850 Kilometern. Das war die Silvretter Hochalpinstraße, Wieler Höhe. Dann ging es weiter nach Slowenien. Da sind wir zwei Pässe gefahren. Also man muss sagen, zu jedem Control Point gibt es dann auch einen Parcours. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu diesem Point zu fahren, sondern man muss auch nachweisen mit dem Trecker, dass man eine Strecke gefahren ist. Also ein Parcours, der über diesen Pass geht mit Start und Endpunkt sozusagen. Genau, also es ging dann nach Slowenien rein, zwei Pässe dort. Dann ging es wieder in Norden an die Grenze zu Polen. Das war der Karkonoszki-Pass. Und dann ging es wieder runter nach Bosnien zu Bjelasnica und dann halt zum Ziel in Griechenland.
Ein Großteil dieser Checkpoints, der klingt für mich wunderbar, natürlich Slowenien, Spindlerpass im Riesengebirge auch toll und dann Bosnien sowieso auch und Meteora. Aber wir müssen eins klären oder zwei Sachen müssen wir klären. Du hast einen Trecker erwähnt, nicht, dass da jemand so ein landwirtschaftliches Großgerät jetzt versteht, da müssen wir drüber sprechen, was ist das? Und dann, es gab also an diesen Checkpoints vorgegebene Strecken, gab es sie denn sonst auch und gab es sonst irgendwelche festen Sachen, also Routen oder Übernachtungen oder wie ist das geregelt?
Also geregelt ist im Grunde sind diese Control Points, die dazugehörigen Parcours, die man fahren muss. Dann gibt es verbotene Tunnel. Also es gibt so ein paar Tunnel in Italien, gab es 5 Stück davon, die man nicht fahren durfte, einfach aus Sicherheitsgründen. Und es gab Road Warnings, das waren Straßen, die man nicht fahren sollte, weil die einfach gefährlich waren oder sehr starker Verkehr herrschte. Die hätte man aber, also man hätte die fahren dürfen. So, das war so der eigenen Einschätzung überlassen. Und auch, also wir haben gemerkt, dass bestimmte Straßen durchaus zu bestimmten Tageszeiten auch befahrbar waren, ganz gut, früh morgens. Ansonsten waren die aber alle gerechtfertigt, die Road Warnings. Und überwacht wurde das Ganze halt mit dem Trecker per GPS. Also wir waren ein Dot auf der Landkarte, der überwacht wurde, wie bei allen anderen auch. Und die Route, die mussten wir komplett selber planen. Da war nichts vorgegeben sonst.
Jetzt sagst du schon, wir mussten das selber planen. Du hast mit einer Freundin teilgenommen. Wie ist es denn dazu überhaupt gekommen, dass ihr da teilgenommen habt? Ist das so eine typische Schnaps- oder Bierlaune-Idee oder ist das so seit Jahren auf eurer Bucketlist, was ihr unbedingt mal machen wolltet?
Nee, im Grunde gar nicht. Also wir fahren beide eigentlich 40 Minuten im Kreis sehr schnell auf Bahnrädern. Also wir kommen aus dem Fixgear-Bereich und fahren zum Beispiel das Red Hook-Kriterium. Also wir sind schnell und technisch und kurz unterwegs. Und das schon seit irgendwie 4, 5 Jahren jetzt mittlerweile. Daher kennen wir uns auch. Wir fahren für unterschiedliche Teams und hatten A, schon lange Lust, was zusammen zu machen, aber ne, waren da irgendwie gar nicht so, also Ultra-Cycling, also würden uns jetzt auch heute noch nicht als Ultra-Cyclist bezeichnen, wobei wir das ziemlich gut gemacht haben, aber das war eher so, okay, warum macht man sowas so? Und ich bin aber so, ich höre sehr, sehr, sehr gerne Reportagen und Dokumentationen und schaue mir die gerne an über Menschen, die sowas machen und interessiere mich dafür, was die dazu bewegt, das zu machen. Und habe mir, glaube ich, zu viele von diesen Dokumentationen angeschaut, sodass ich irgendwann einfach das selber machen musste. Und habe dann halt Marion gefragt und die war sofort dabei. Und genau, und dann haben wir uns beworben und auch so gemerkt, was das eigentlich bedeutet, das Rennen zu fahren. Und hatten dann auch schon mal zwischendurch ein paar Zweifel, ob wir das schaffen würden. Und haben es aber dann allen erzählt, sodass wir dann auch so ein bisschen den Druck von außen hatten, das dann auch durchzuziehen und haben dann einfach angefangen, uns vorzubereiten. Und es hat anscheinend auch ganz gut funktioniert, was wir so gemacht haben.
Ja, dann habt ihr dann also von 40 Minuten im Kreisfahren auf 4000 Kilometer aufgestockt. Wie lange habt ihr dafür gebraucht für die 4000?
Für die 4000 Kilometer haben wir genau 15 Tage und ich glaube 21 Minuten gebraucht. Also waren relativ schnell dabei. Ich habe sogar jetzt nach 2,5 Wochen endlich ausgerechnet, wie viele Kilometer wir genau gefahren sind, falls ihr das wissen wollt.
Auf jeden Fall wollen wir das wissen. Herr Bollert, der nickt sowieso schon die ganze Zeit hier sehr ehrfürchtig, aber ja.
Genau, also es ist interessant, dass mich das bisher nicht so wirklich interessiert hat. Also wir hatten ja unseren Track und wussten ungefähr, wie lang der ist. Aber ich habe jetzt mal alles zusammengerechnet, was Strava da so aufgezeichnet hat. Und das waren 3.923 Kilometer insgesamt. Das bedeutet, dass wir am Tag 262 Kilometer gefahren sind. Und an Höhenmetern haben wir insgesamt 34.753, was einen Schnitt von 2.317 am Tag macht.
Das sagt Johanna, die selbst zu viele Dokumentationen über Ultrastrecken gesehen und gehört hat und deswegen einfach mal selbst 15 Tage mit dem Rennrad unterwegs war. Wir werden gleich im Podcast-Bonus-Track noch ein bisschen weiter sprechen über ihre Erfahrungen und vor allen Dingen will ich auch wissen, wie viel man überhaupt schläft, weil das ist auch eine ganz wichtige Frage, die mich immer interessiert, wenn man hier so lange unterwegs ist. Das machen wir gleich im Podcast-Bonus-Track, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für diese Ausfahrt des Monats.
Ja.
Ja, danke euch.
Und Respekt.
Ja, danke.
Und damit sind wir schon mittendrin in der nächsten Zugabe dieses Podcasts hier bei Antritt bei Detektor FM. Und ich habe die Frage eben gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Wie viel habt ihr eigentlich geschlafen? Also viel wahrscheinlich nicht, oder?
Wir haben tatsächlich erstaunlich viel geschlafen dafür, dass wir als Ultra-Cyclists da unterwegs waren. Die schlafen nämlich normalerweise sehr wenig und Strecke macht man im Grunde dadurch, dass man lange auf dem Rad sitzt und nicht dadurch, dass man besonders schnell fährt. Aber wie das so ist im Team, gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse und das Bedürfnis von meiner Teamkollegin Marion war halt, mehr zu schlafen als das, was man normalerweise machen würde. Also mir hat es auch nicht geschadet, muss ich sagen, aber wir hatten tatsächlich am Ende so ungefähr 7 Stunden Schlaf die Nacht und das muss man halt auch erstmal hinbekommen, wenn man in der restlichen Zeit diese Entfernung fahren muss, die wir ja auf dem Plan hatten. So. Und das haben wir geschafft, indem wir ganz, ganz, ganz diszipliniert zwischen 5 und 6 Uhr auf dem Rad saßen. Morgens kommt man immer am besten voran. Das ist auch eine schöne Zeit zum Fahren. Ist wenig los und weil es ist eine ganz besondere Stimmung und es macht einfach Spaß und man verschwendet nicht viel Zeit, setzt sich aufs Rad und fährt einfach los. Und macht dann so wenig Pausen wie möglich. Also alles, was man auf dem Rad erledigen kann, erledigt man auf dem Rad. Essen, Trinken, Planung teilweise, um einfach die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten. Und dadurch kommt man dann auch voran.
Und nochmal ganz kurze Nachfrage zum Schlafen. Habt ihr draußen geschlafen? Irgendwie so mit Minimal-Setup, Isomatte, Schlafsack? Oder seid ihr auch ab und zu mal in ein kleines Hotel oder so?
Nee, genau. Wir hatten vorher überlegt, ob wir das machen. Und im Grunde war es dann letztendlich eine taktische Entscheidung, das nicht zu machen, da wir relativ feste Etappen geplant hatten, somit auch wussten, wo wir gut schlafen können und dann quasi das weniger an Gepäck als Vorteil gesehen haben vor dem flexibel sein, weil man sich mit einem Bivi und Schlafsack überall hinlegen könnte. Das hat auch ganz gut hingehauen für uns. Und wir haben dann eben Hotels genommen.
Ja, klingt nach einer sinnvollen Strategie, aber trotzdem ja in Summe noch eine ziemliche Extremerfahrung, ne, was ihr da gemacht habt.
Ja,
Was ich mich ja frage ist, ist man da immer klar bei der Sache oder wird es dann irgendwann auch mal so ein bisschen skurril im Kopf?
Also für uns war es von Anfang an wichtig, dass wir immer klar sind, weil wir die Gefährlichkeit von nicht ganz klar sein im Kopf war uns einfach zu groß, so dass wir gesagt haben, das ist eine unserer absoluten Prioritäten. Wir wollen ausgeschlafen, fit und bei allen Sinnen auf dem Rad sitzen. Und das waren wir auch. Also es gab einmal der Tag zum Beispiel, nachdem wir sind ja in Geraardsbergen um 22 Uhr gestartet und dann die Nacht durchgefahren und hatten am nächsten Abend, Montagabend, halt 420 Kilometer auf der Uhr und haben dann zwar 8 und 9 Stunden geschlafen, also länger, ne, das war auch so geplant. Und der nächste Tag war aber hart und da hat man gemerkt, dass wir teilweise ein bisschen unaufmerksam waren und so weiter. Und da haben wir dann tatsächlich unsere Etappe auch ein bisschen gekürzt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen heute früh ins Bett gehen, um wieder ganz erholt zu sein und um eben aus diesem leicht angeschlagenen, leicht unkonzentrierten wieder rauszukommen.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage, weil mich diese Rennen ja auch irgendwie faszinieren. Also ich schaue da auch gerne danach, wer es vorschaue auf diese Dot-Map, wo die sich dann wie auf so einer Perlenschnur da alle bewegen. Neben meiner Fitness vermute ich aber immer, dass für mich auch noch was anderes zum Problem werden könnte. Und das sind diese dicht getakteten Eindrücke. Ich frage mich dann immer, wie viel bekommt man bei diesem Tempo, bei dieser Schlagzahl noch mit von den Ländern und Regionen, durch die man fährt? Und ist das wichtig, dass man das tut oder ist es vielleicht einfach ein Rennen?
Ja, genau. Es ist im Grunde einfach ein Rennen. Also ich bin selber auch schon auf Bikepacking-Touren gewesen und kenne den Unterschied und finde, beides hat eine Qualität. Wir sind ja nun auch nicht geballert. Wir sind zum Beispiel auch kaum nachts gefahren. Wir hatten immer die Tagesfahrten. Wir haben einen Schnitt von, ich glaube, 18 und 26 km/h am Tag. Meistens hat sich das so bei 22, 23 km/h irgendwo bewegt. Und da kann man schon auch alles intensiv wahrnehmen und aufnehmen. Aber es ist auch so, dass man morgens in ein Land reinfährt und nachmittags teilweise schon wieder raus, wie zum Beispiel bei der Slowakei. Also da erlebt man das Land auf eine andere Weise. Also was wir erlebt haben, waren, wie sich Länder verändert haben, was auf einmal hinter der Grenze anders war, was da kam. Aber wir waren ja in diesem Rennmodus, so. Wir waren ja auf der Straße. Wir sind ja gar nicht so unbedingt in so einen ganz intensiven Kontakt da gegangen, so. Aber was man halt erlebt, ist, wie sich Europa über 4000 Kilometer verändern kann und wie schnell das sich auch verändern kann. So, das hat auch eine ganz tolle Qualität. Und letztendlich ist es im Gegensatz zu dem Reisen, wo man dann mit dem Flugzeug irgendwo landet und sich an einem Ort befindet, ist es immer noch ein ganz, ganz langsames Reisen. Oder mit dem Auto, wenn man mit dem Auto fährt, da fährt man ja viel schneller und das macht man mit dem Fahrrad ja gar nicht.
Jetzt mal vielleicht so ein bisschen weg von der Makroperspektive, gibt es auch irgendwie einen Moment oder eine Situation, wo du sagst, das ist mir immer noch im Gedächtnis, das war so der Höhepunkt der Reise?
Oh ja, da gab es natürlich so einige. Also uns sind ganz besondere Dinge passiert. Ich glaube auch, wir haben letztendlich auch Glück gehabt. Also wir sind wirklich gut durchgekommen. Ne? Wir hatten keine großen mechanischen Probleme. Also es lief einfach. Ein ganz besonderer Moment war zum Beispiel ein Control Point oder Checkpoint 4. Das war dieser Gravel Pass, den man mehr oder weniger hochschieben musste, weil es einfach nicht fahrbar war und man, wenn man den gefahren ist, auch riskiert hat, die Mäntel zu beschädigen und so weiter. Und hoch ging noch, runter war dann gar nicht mehr möglich. Und da sind wir morgens um 5:30 saßen wir auf dem Rad und waren dann so am Start. Es war dann auch der Parcours, den man fahren musste. Und da kam dann so ein großer Hund. Und dieser große Hund, also eigentlich hat man immer Angst vor Hunden, weil die meisten der Hunde, also nicht die meisten, es stimmt ja auch gar nicht, aber die Straßenhunde, die jagen einen halt auch mal ein bisschen die Straße lang, obwohl uns das wirklich kaum passiert ist. Aber nun kam da dieser große Hund und der wollte nichts weiter als mit uns da diesen Gravel Pass hochlaufen und wieder runter. Und das hat er gemacht. Der war insgesamt 4 Stunden bei uns und da fragt man sich schon, wer schickt uns jetzt diesen Hund da? Also warum begleitet der uns jetzt? Und was will der? Er wollte halt auch nichts von uns. Und das ist schon, also das fand ich schon besonders. So.
Das ist eine schöne Episode. Das ist ja gerade auch auf so ein Balkan-Ding, ne? Jeder, der da hinfährt, ja, der hat immer Angst vor den Hunden. Und ja, am Ende passiert erschreckend wenig. Und so ein Kumpel, der läuft da einfach 4 Stunden mit. Sehr schön. Ja, wir müssen abschließend noch sagen, dass ihr das Ding gewonnen habt, ne? In der Wertung.
Ja, genau. Also wir sind das erste Frauenteam, das es überhaupt in dieser Zeit geschafft hat, also in die General Classification reingekommen ist. Man muss dazu sagen, es gab jetzt keine getrennte Frauenteam-Wertung. Also wir sind da in der Mixteam-Wertung jetzt, bevor, also die offiziellen Ergebnisse sind noch nicht raus, aber wir sind jetzt auf Platz 4, was für uns super ist, so. Aber natürlich haben wir uns, oder hätten wir uns jetzt persönlich mit anderen Frauenteams verglichen und sehen uns da schon auch als Gewinner in diesem Feld. Und im Grunde kann man auch nur gewinnen, wenn man das Rennen zu Ende fährt, so auch mal sagen. Oder auch selbst wenn nicht. Es ist kein, man macht keinen Verlust, wenn man sowas macht.
Das sagt Johanna, die vor kurzem mit einer Freundin mal eben das Transcontinental Race ja gewonnen hat in ihrer Klasse sozusagen. Und wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichten, vielen Dank für die Erklärung. Und wir lernen, wenn man viele Dokumentationen hört oder schaut, dann treibt es einen irgendwann doch raus und dann trifft man vielleicht irgendwo auf dem Balkan einen Hund. Danke für diese Einschätzung und Erfahrung von eurer Ausfahrt des Monats.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Detektor FM.